Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe. Guten Morgen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich zum Gottesdienst an diesem schönen, sonnigen Sonntagmorgen. Und ich grüße Sie mit dem Wochenspruch, dieses dritten Sonntags vor der Passionszeit. Der Wochenspruch entstammt einem Gebet von Daniel. Wir liegen vor dir, Herr, mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9, Vers 18b. Wir hören als Lesung für diesen Sonntag einen kleinen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, es war das Laubhüttenfest in Jerusalem, am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir beten miteinander. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir wieder Sonntag feiern dürfen. Wir danken dir für den Gottesdienst hier bei uns und wir bitten dich um deinen Segen auch für alle anderen Gottesdienste in unserem Land, heute und auf der ganzen Welt. Bitte lass dein Wort geschehen hier bei uns und an vielen Orten, wo Christen, deine Kinder, sich zusammenfinden, um auf dein Wort zu hören. Hab herzlichen Dank auch, dass du uns in der vergangenen Woche begleitet hast, dass du dabei gewesen bist mit deiner Hilfe, mit deiner Bewahrung, mit deinem Trost, mit deiner Stärke, mit so vielen Zeichen deines Naheseins. Und nun bitten wir dich um offene Herzen, um dein Wort zu hören und zu verstehen. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist. Du, der große, heilige, allmächtige Herr. Amen. An der Quelle leben. Das ist das Thema der Frauenfreizeiten, die in diesem Jahr wieder stattfinden dürfen, hier bei uns auf der Tannenhöhe. Die erste geht heute zu Ende. Die regelmäßigen Gottesdienstbesucher werden merken, dass der Saal hier vorne gefüllt ist mit lauter Frauen, die an der Freizeit teilgenommen haben. Wir haben in diesen Tagen viel an Quellen erlebt. Wir sahen, wie Aksa, die Tochter Kalebs, in Krisen- und Wüstenzeiten ihren Vater um Quellen bat und sie auch bekam. Wir hörten die herzliche Einladung von Jesus auf dem Laubhüttenfest, die wir gerade in der Lesung auch schon hatten. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir waren auch mit Simson an der Quelle des Rufenden und entdeckten das Gebet als Quelle der Gemeinschaft mit Gott. Und wir vertieften uns mit den Betern von Psalm 1 und Psalm 119 in die Quelle des Wortes Gottes. Und heute Morgen schließen wir den Kreis mit einem Text aus dem Propheten Jesaja. Der Text spricht hinein in eine Zeit, in der das Volk Israel heimgekehrt war aus der Gefangenschaft. Aber trotzdem, es waren noch viele Wunden offen. Äußerlich lebten die Menschen von Israel zwischen Trümmern und Ruinen und auch innerlich lag vieles brach. In diese Situation hinein kommt eine große Verheißung unseres Herrn, die wir jetzt hören. Jesaja 58, Vers 11. Vielleicht ein Wort, das vielen von Ihnen schon zur Stärkung geworden ist. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Das sind großartige Worte. Beständig wird der Herr dich leiten. Er wird deine Seele sättigen und deine Kraft stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Das ist doch so eine richtige Sonntagsbotschaft zum Freuen. Oder spüren wir beim Hören vielleicht einen Hauch von Wehmut oder Sehnsucht? Ach, wäre das doch viel mehr Wirklichkeit in meinem Leben? Diese Worte von dem herrlich bewässerten Garten klingen fast wie ein Traum vom Paradies, von dem Paradies, das der Mensch durch seine eigene Schuld verloren hat. Und ist es nicht bis heute so? Der Mensch, der im Ungehorsam Gott den Rücken kehrt, läuft in die Wüste und er verbreitet auch Wüste um sich. Und dann wird die Not himmelschreiend. Der Beter von Psalm 107 beschreibt es in den Versen 4 bis 9 so. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, und es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Es gibt eine alte Geschichte aus Nordafrika, die ich sehr mag. Sie erzählt von einem Beduinen. Man beobachtete ihn immer wieder, wie er sich der Länge nach auf den Boden legte und sein Ohr in den Wüstensand drückte. Eines Tages fragte ihn ein Missionar verwundert: Was machst du da? Der Beduine erhob sich. Dann schaute er den Missionar nachdenklich an und seine Antwort ging unter die Haut. Freund, ich horche, wie die Wüste weint. Sie möchte so gerne ein Garten sein. Klingt da nicht die verborgene Not und Sehnsucht unserer Zeit an? Darum erstens der Mangel, die Sehnsucht, die Not. Wir leben nicht im Orient, aber auch in unseren Breiten kann man unter einem Wüstendasein leiden. Wir wissen um Verlorenheit, um Einsamkeit, um Anonymität und Ungeborgenheit in den Steinwüsten unserer Städte. Täglich hören wir von Gefahren, Überfällen, brutaler Gewalt und dass Menschen einfach monatelang vergessen werden in ihren Wohnungen. Wir sehen auch den ungestillten Durst der Menschen nach Leben, wie sie an trüben Quellen landen, falschen Hoffnungen nachlaufen, Täuschungen, Lügen, Verführungen, die sich als Fata Morgana erweisen, obwohl sie doch so sehr darauf gehofft hatten. Und wir kennen auch Dornen und Disteln, Hitze und Erschöpfung in unserem täglichen Leben, jeder von uns. Wer nicht arbeitet, kennt vielleicht die Ausweglosigkeit bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Es gibt Lasten, die über unsere Kräfte gehen. Es gibt endlos erscheinende Durststrecken. Und dann leiden viele auch unter öde gewordenen Beziehungen, erstorbene Beziehungen, unter Kälte und Ausweglosigkeit, Wüste. Sie sehnen sich nach Frieden, nicht nur in der großen Weltpolitik, sondern auch in der Familie. Sie sehnen sich nach einem Menschen, der Zeit für sie hat. Nach jemandem, für den sie wirklich wichtig sind. Nach einem Menschen, der sie lieb hat. Aber viele haben das nicht und leben in dürrer, öder Einsamkeit. Und das ist nicht nur bei Menschen so, die ohne Gott leben. Auch unter uns Christen gibt es viel Dürre und Mangel. Und das Schmerzlichste ist wohl die Dürre, die Trockenheit im eigenen Herzen. Das Ausgelaugtsein. Die Müdigkeit, die Fruchtlosigkeit, die Lustlosigkeit, die Antriebslosigkeit, die Dürre. Wir Christen wissen auch, was Sehnsucht ist, mitten in unserem Christenleben. Die Sehnsucht nach neuer Frische, nach Lebendigkeit, nach Kraft. Und vielleicht stecken wir gerade in solch einem Wüstenloch der Mutlosigkeit, oder in einem Wüstenloch der Schuld, die wir nicht wieder gut machen können. Das gibt es hier auch. Da denkt man, das geht nie vorbei. Das kann ich nie wieder gut machen. Das treibt mich in die Wüste. Oder wir suchen nach einem Ausweg, nach Vergebung, nach Versöhnung. Oder uns quält die Not anderer Menschen, die in der Wüste umherirren und nicht nach Gott fragen. Sehnen wir uns nach der Kraft, mit der wir verirrten und suchenden Menschen, vielleicht sogar in unserer eigenen Familie, zurechthelfen können? Wir verstehen David, wenn er ruft: Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Psalm 63, Vers 2. Es gibt so viel Durst und Sehnsucht auf dieser Erde. Aber was es auch sei, eines darf jeder Durstige hören, jeder Lebensdurstige, jeder Liebesdurstige, jeder Vergebensdurstige. Es gibt eine Quelle. Es gibt einen Gott, der dich sieht und nach dir fragt. Es gibt einen Retter und der sucht dich. Jesus ruft dir zu: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir dürfen einfach kommen. Zweitens, der Retter. Die einzige Quelle, wo wir Antwort und Erfüllung finden für unsere tiefe Sehnsucht, heißt Jesus. Sein Wort, seine Person, sein Leben ist die rettende Antwort auf unseren Durst. Wir haben es eben gehört, Jesus trat auf am letzten Tag des Laubhüttenfestes und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir auf unserer Freizeit in den letzten Tagen haben wir den Satz schon oft gehört, aber den kann man nicht oft genug hören, denke ich, an jedem Tag wieder neu. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann habe ich eine Beobachtung, eine Entdeckung gemacht, die mich sehr überrascht und angerührt hat. Wenn wir das Leben von Jesus weiter betrachten, kommen wir an Kapitel 26 im Matthäusevangelium. Da sehen wir Jesus, wie er mit seinen Jüngern zusammensitzt in der Stunde des letzten Abendmahls vor seinem Tod. Das war ein ganz besonderer Abend. Matthäus berichtet in Matthäus 26, Vers 25 folgende: Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. In diesem Moment hält Jesus den lebenshungrigen und Durstigen das gebrochene Brot und den Kelch entgegen. Nehmt und esst, nehmt und trinkt. Und das, was er ihnen entgegenhält, das ist er selbst. Das ist sein Leben. Er sagt damit: Dieses Gefäß meines Lebens muss zerbrechen, damit ihr den rettenden Inhalt empfangen könnt, Vergebung der Sünden und ein reines, neues Leben. Und durch die schmerzhaften Risse des zerbrechenden Erdenlebens von Jesus fließt nun uns das Wasser des Lebens zu. Er bricht herein in unser Erdenleben. Er kommt und schenkt es uns, und zwar nicht als Lohn für unsere Mühe, für unsere eigenen Anstrengungen und Leistungen. Und er kündet es auch nicht an als irgendein erstrebenswertes Ziel in irgendeiner fernen Zukunft, am Ende unseres Glaubensweges. Nein, Jesus will uns sein Leben heute zufließen lassen, mitten in den dürren, unfruchtbaren Niederungen unseres Daseins. Heute tritt er hinein in unser Leben. Heute will er sich uns schenken. Heute sagt er: Ich aber bin gekommen, um euch das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir durstig sind nach ihm, nach dem Retter und dass wir wissen, dass wir selbst nichts zu geben haben und auch nichts zu geben brauchen, außer unsere Not, außer all unsere Bedürfnisse auszusprechen. Auch die Menschen in Israel damals, ich komme jetzt nochmal wieder zurück zum Jesaja-Buch, das hängt ja irgendwie zusammen von der Thematik. Auch die Menschen in Israel, von denen Jesaja spricht, hatten nichts zu bringen. Sie hatten nichts aufzuweisen als ein schuldverwüstetes Leben. Man muss ja solche Texte, solche Ermutigungstexte immer im Zusammenhang lesen. Ja, dieser Vers, den ich am Anfang gelesen habe, der hätte gut auf einem unserer Abschiedsworte gestern Abend stehen können. Ja, und den dürfen wir auch so mitnehmen, wie er da steht. Aber wir müssen uns auch den Zusammenhang angucken. Und der ist ziemlich schockierend im ersten Moment. Das ist das dritte, Umkehr und Heilung. Das göttliche Verheißungswort, was wir am Anfang gelesen haben, galt. Aber der Herr verschwieg seinem Volk nicht, wie er über ihren aktuellen Zustand dachte. Er konfrontierte Israel mit einer erschütternden, schockierenden Bestandsaufnahme. Die stehen in den ersten Kapiteln, Versen des Kapitels, ich lese sie in Auszügen. Und zwar nach der Bibelausgabe Hoffnung für alle, da ist es sehr zeitnah und drastisch ausgedrückt. Also ab Vers 2. Ach, wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag und Nacht nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Sie sagen, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Ist das ein Fasten, an dem ich, der Herr, Freude habe? Soweit mal bis Vers 5. Ja, Israel war tatsächlich aus der Gefangenschaft heimgekehrt, aber ihr Leben mit Gott lag brach. Ja, sie beteten und sie fasteten, doch sie täuschten sich über sich selbst. Das offenbart Einblick in das höchste Gebot, das Gott ihnen gegeben hat. Wir kennen das alle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Nüchtern hielt Gott seinem Volk einen Spiegel vor und leuchtete hinter ihre fromme Fassade. In euren Herzen ist die Wüste. In eurem Miteinander ist alles lieblos und kalt. Eure Worte täuschen Leben vor, aber eure Liebe zu mir ist versandet in Heuchelei, in Unbarmherzigkeit, in bösem Reden. Welch eine ernste Diagnose. Der Herr aber bleibt nicht bei der Bestandsaufnahme stehen. Er lässt sein Volk mit der erschütternden Wahrheit über sich selbst nicht allein. Er zeigt auch den Ausweg. Und da lese ich jetzt noch die Verse 6 bis 10 auch in Auszügen. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht in eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Gott ruft sein Volk zur Buße auf, zur Umkehr. Ändert euer Leben. Lasst dem Pflug meines Wortes über euren versteppten Herzensboden gehen. Nehmt meine Gebote wieder ernst. Handelt danach. Nehmt euch ernsthaft mit Liebe und Barmherzigkeit um eure Brüder und Schwestern an, die Menschen neben euch. Dann werdet ihr es erleben. Euer Dunkel wird hell. Eure Heilung gedeiht. Dann kann ich wieder in eurer Mitte wohnen und Neues wirken. Und noch mehr. Gott verspricht Großes. Nicht nur für die geistliche Dürresituation in Israel damals, sondern auch für die äußere Lage des Volkes, das in Ruinen lebte. Er spricht in Vers 12 davon, und die von dir kommen, also deine Nachkommen, ihr, die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Also nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich kündigt er die Hilfe an. Komm in unser dürres Leben. Ich weiß nicht, wer dieses Lied von Manfred Siebald kennt. Gott antwortet auf diese Bitte auch bei uns zunächst mit einer Klärung. Er gibt uns Licht über uns selbst. Er vergibt uns unsere Schuld und macht so den Weg frei von allem, was die Zuflüsse seines Lebenswassers verstopft. Und dann lässt er es strömen. Freude über die Vergebung, Leitung und Heilung, Zufriedenheit und Stärkung, Kraft für ein Leben, das überfließen darf im Segen für andere. Und da muss man sich nicht jetzt immer solche großen, überfließenden Wasserfälle vorstellen. Das Leben kann auch überfließend sein für andere in ganz stillen kleinen Bächen. Ich will noch weiterlesen. Manfred Siebald führt es nämlich weiter aus. Komm in unser dürres Leben, Jesus, nur wenn du es füllst, kann es wachsen, kann es blühen, Früchte tragen, wie du willst. Darum dürfen wir beten. Und wir vergessen nicht, das Geheimnis des Lebens liegt an der Quelle. Und die Umkehr und Rückkehr zur Quelle ist im geistlichen Sinn die Rückkehr zum Ursprung aller Dinge. Also ein anderes Wort für Quelle, das haben wir in diesen Tagen ja schon gehört, ist Ursprung. Und der Ursprung aller Dinge hat nur einen Namen, das ist Jesus. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 18, er ist der Ursprung allen Lebens. So sollte er auch in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Dann kann unser Leben überfließen, denn eine Quelle ist nicht nur so ein erfrischend sprudelnder kleiner Wasserlauf für uns. Eine Quelle ist der Ursprung eines Baches, der zum Fluss und zum Strom wird und manchmal ganze Länder durchzieht. Wenn wir hier an die Donauquelle denken, wo man da so guckt und sucht, oder die Neckarquelle, was wird da Großes draus? Darum noch ein viertes, Leben an der Quelle, nehmen und geben. Es hat mich sehr bewegt, als ich mal las, wie die kleine Wüstenakazie den Weg zur Quelle findet, der Sämling. Wenn sich so ein kleines Pflänzchen in der Wüste aussamt, dann braucht es Nährboden und Wasser. Die kleine Pflanze wandert durch den Wüstensand in die Tiefe und senkt schließlich ihre Wurzeln bis zu 80 Meter tief in den Boden. Muss man sich mal vorstellen, 80 Meter tief. Das würde ich mal gerne rausziehen und gucken. Würde ich aber nicht machen, weil ich nehme ihr dann ja das Leben. Ne? Also, und sie findet dort unten in den Urschichten Wasser und Nahrung. Nun wächst sie mitten in der Wüste auf. und sie wird zu einem Baum. Und dann, da wo diese kleine Pflanze selbst Wasser gefunden hat und ein Bäumchen geworden ist zunächst mal, entsteht mitten in der Wüste ein kleiner Lebensraum. Hier siedeln sich dann auch andere Pflanzen an. Und irgendwann kommen Menschen und Tiere und lagern in ihrem Schatten. Die Wüstenakazie mit ihren 80 Meter langen Wurzelchen wird zum Ursprung einer Oase, zum Anziehungspunkt und Mutmacher für andere Pflanzen, ebenfalls ihre Wurzeln an die Quelle zu treiben und miteinander zu einer Oase zu werden, ein Lebensraum für müde Wanderer mitten im Wüstenland. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen, haben wir gehört. Vom Wasser des Lebens trinken und diese himmlische Lebenskraft hineinfließen lassen in eine verlorene Welt, geben und nehmen, nein, andersrum, ne? Nehmen und geben von einer Quelle, die nie versiegt, das ist unsere Lebensaufgabe als Kinder Gottes, als Christen in unserer Zeit. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele Tag um Tag immer wieder sättigen, auch an Orten der Dürre, und er wird deine Gebeine stärken. Wer mich dahergehen sieht, der weiß, meine Gebeine sind auch nicht so stark und das geht vielleicht vielen von Ihnen auch so. Er wird unsere Füße zum Gehen und unsere Beine zum Gehen stärken, auch innerlich gedacht. Und das gilt für jeden Tag unserer Lebenswanderung. Was Gott einst Israel erfahren ließ, darf auch unsere Zuversicht sein. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Man kann auch an die Lebenswüste denken, an das ganze Leben. Er hat dein Wandern auf sein Herz genommen. 5. Mose 2, Vers 7. Und mitten in der sie umgebenden Öde und Wüstentrockenheit, da tat Gott Israel seine Quellen auf. Und Paulus schreibt das im Rückblick in 1. Korinther 10, Vers 4 so. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Damals schon in Israel. Ach, in der Wüste. Bei Israel auf der Wanderung im Alten Testament. Wir dürfen an der Quelle leben, ganz gleich, wo wir unterwegs sind. Und sie begleitet uns. Gestern Abend hat das irgendjemand von uns gesagt. Jesus begleitet uns als Quelle überall. Da, wo ich jetzt wieder hingehe, da, wo ich lebe. Er ist nicht nur am Ort des Gottesdienstes, er ist immer und überall da. Und dann kann das Folgende tatsächlich auch überall und immer geschehen. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten, eine Oase für andere. Nicht als Leistung, die wir hervorbringen müssen, mit aller unserer Kraft, sondern als etwas, was aus uns heraussprudeln darf, wenn wir uns einfach vor Jesus hinstellen, unsere leeren Hände hinhalten, dass er uns beschenkt und uns überfließend macht mit seiner Gabe. Leben an der Quelle, im Auffangen und Überfließen, im Nehmen und im Weitergeben, das ist ein Oasenleben, ein Hoffnungsort, ein Zufluchtsort, ein Rettungsort, ein Kraftort für andere. Doch vergessen wir nie, die tiefen Wurzeln sind das Geheimnis der Oase. Jemand schrieb, Menschen, die andere erquicken können, sind eine seltene Kostbarkeit. Wie glücklich sind wir, wenn wir zu jemandem gehen können und bei ihm Wasser auf unsere trockene Seele bekommen. Menschen haben Durst nach lebendigem Wasser. Sie dürsten nach Gott. Sie warten nicht auf die Worte, die ich habe oder weiß, sondern sie kommen zu mir, weil sie erleben möchten, wie der Herr, wie Gott in das Herz eines Menschen hineinsprudelt. Und das ist das Kostbarste, was wir geben können, das Größte, was wir einem Menschen sein können. Nichts aus uns selbst, alles nur von ihm. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Wie kann das nun konkret aussehen? In unserem Alltag, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft und Gemeinde. Vielleicht sind Sie auch schon Menschen begegnet, die so eine Oase für viele waren. Familien, die ihre Häuser öffnen, für solche, die nicht mehr wissen, was Familiengemeinschaft eigentlich bedeutet. Ich kenne solche Familien, die die Häuser öffnen für die Mitschüler ihrer Kinder, deren Eltern getrennt werden, leben, die keinen festen Tagesrhythmus haben, wo kein Mittagessen gekocht wird, wo die Kinder mit dem Schlüssel morgens alleine aus dem Haus gehen. Und wie sich Kinder freuen, wenn sie in einer Familie und gerade auch unter Christen nochmal erleben, was Familienleben bedeutet, Geborgenheit. Aber man kann auch seine Tür öffnen für die neu zugezogene Frau in der Gemeinde, die sich so schrecklich vor den einsamen Sonntagen fürchtet. Ich denke aber auch an eine liebe alte Frau im Schwarzwald. Als ich sie zum ersten Mal besuchte, war ich ganz überrascht. Sie wohnte in einem einzigen Zimmerchen. Ihre Wäsche trocknete so über der Heizung. Und die ganze Wand war tapeziert mit Fotos von Missionaren und Missionarinnen. Da war mir schon klar, das ist eine Beterin. Meine Eltern wohnten damals im Nachbarort vom Wohnort dieser Frau und die gingen regelmäßig hin zu Luisle, hieß sie. Sie lebte in diesem einzigen Stübchen im Schwarzwald. Sie konnte ihr Zimmer nicht verlassen. Aber sie lebte, sie hatte in einer engen Beziehung zu Missionsgesellschaften gelebt und zu einer Gemeinde. Und sie betete, sie sagt, als ihr da reinkam, sagte sie, ich war diese Nacht schon in Japan und in Thailand und in China. Wenn sie nicht schlafen konnte, dann hat sie also, das ist auch Oasenleben, auch wenn andere das nicht sehen. Ja? Sie konnte ihr Zimmer nicht verlassen, aber unzählige Menschen, auch hochgebildete Theologen, Evangelisten, die im Nachbarort Dienste hatten, Missionare, suchten diese kleine Oase auf. Sie wollten dort ihre Herzenslasten ablegen. Sie haben Gebetshilfe erfahren, Trost und Ermutigung und Freude, die aus einem Herzen kam, das nahe mit Jesus lebte. Wer diese Frau auf den ersten Blick sah, dachte, oh, die ist hilfsbedürftig. Der müssen wir mal eine Freude machen, mit ihren Ausflug machen oder so. War auch richtig, aber eigentlich war sie jemand, der unendlich viel zu geben hatte. Ein Oasenmensch. Das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, die zeigen, wie Oasenleben heute aussehen kann. Und die sollen uns jetzt Mut machen, am Ende dieser Predigt uns persönlich vor Gott zu überlegen, wie sieht denn meine Oasenaufgabe zu Hause aus? In meiner Gemeinde, in meiner Familie, in der Nachbarschaft, in unserer Stadt. Und das muss gar nicht gleich so eine große Aktion sein. Viele freuen sich einfach, wenn man sie freundlich anschaut oder Zeit hat, einfach nur zuzuhören. Meine Mutter hatte eine Putzhilfe, meine Mutter war pflegebedürftig. Die kommt heute immer noch zu mir, ich wohne jetzt in dieser Wohnung, obwohl ich jetzt keine Putzhilfe mehr anstelle, und sagt, aber ich komme so gerne, es ist hier so schön, hier ist der Friede von Gott. Der hängt ja gar nicht an dem Menschen, sondern der hat damals die Wohnung erfüllt und das ist ihr so geblieben. Einfach durch unser Sein unter den Menschen können wir schon Oasenmenschen sein. Und vergessen wir nicht, der Grund dafür wird gelegt im beständigen Bleiben in Jesus. Ich erinnere an Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Im Hören und Gehorchen, im Empfangen und Überfließen, im Nehmen und im Weitergeben. Und so darf das auch bei jedem von uns wahr werden, hier in Villingen oder woher Sie sonst zum Gottesdienst gekommen sind. Und auch an jedem Ort, wohin unsere Freizeitteilnehmerinnen wieder zurückkehren, es gilt. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Reichtum des Lebens, den du uns schenkst. Nicht nur für uns allein, sondern auch für die Menschen um uns her. Wir danken dir dafür, dass du die Quelle bist, die uns satt macht und die uns überfließend machen kann mit dem, was andere um uns herum brauchen. Auch wenn wir nichts davon spüren, auch wenn wir das nicht sehen, danke, dass du am Werk bist in aller Stille, wenn wir nah bei dir sind. Und wir möchten dich jetzt auch bitten für Menschen, die in konkreter, äußerlicher Dürre leben, in Hungersnot. Bitte schaff du ihnen Hilfe und zeig uns, was wir tun sollen. Mach uns und mach viele bereit, mit offenen Herzen auch zu geben und zu helfen. Und wir bitten dich um deinen Beistand für Menschen, die auf der Flucht sind, die in Elendsquartieren leben, die oft kein sauberes Wasser haben. Wir bitten dich besonders für unsere Brüder und Schwestern in Verfolgungssituationen. Es tröstet uns, dass wir wissen dürfen, dass du jeden mit Namen kennst, dass du jeden von ihnen an seinem Ort siehst und dass du sie nicht alleine lässt, auch wenn wir von Weitem nicht materiell helfen können. Aber wir rufen dich an für sie. Und wir bitten dich um deine Kraft und Bewahrung und Stärke für Menschen, die heute für uns arbeiten, auch an diesem Sonntag, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und auf den Polizeistationen. Herr, gib ihnen deine Stärke, deine Kraft, besonders den Christen unter ihnen. Wir rufen dich an für alle Menschen, die einsam sind, die krank und besonders für die, die auf dem letzten Weg ihres Lebens sind. Offenbare du dich als der lebendige Herr, als der Helfer und Herr über Leben und Tod. Sei du der Trost in Trauer und Not. Und alles, Herr, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, was unser Herz und unsere Welt bewegt, das bringen wir vor dich mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.